Ja, wir haben gerade einen Bibeltext gehört. Eberhard Krötzger hat uns einen Bibeltext gelesen, der, sagen wir mal, schwer verdauliche Kost ist. Ich hoffe nicht, dass jetzt hier viele sitzen und so in so einer depressiven Stimmung geraten. Ihr habt es vielleicht am Anfang gehört. Jesus hat gesagt, erschreckt nicht, wenn ihr das alles seht. Es geht nicht darum, uns in Schrecken einzujagen. Was Jesus aber macht, hat mit diesem Bild zu tun. Seht das vielleicht hier? Wenn hier jemand Pflegepersonal ist oder Arzt oder Physiotherapeut, der kann sich das erklären. Ich habe es mir von meiner Frau erklären lassen. Also da ist das Schlüsselbein gebrochen, vielleicht sogar zweimal zum Trümmerbruch. Da sind so kleine Splitter damit. Also es sieht nicht gut aus mit diesem Mann oder dieser Frau, die es da erwischt hat. Das ist ein Röntgenbild. Wahrscheinlich hat man von außen gar nichts gesehen. Die hat wahrscheinlich ziemliche Schmerzen gehabt, aber gesehen hat man von außen wenig. Aber diese Person mit diesem Trümmerbruch hier, der ging es richtig schlecht. Und dieser Bibeltext, den wir gelesen haben, ist wie ein Röntgenbild in unsere Welt. Wie ein Röntgenbild in unsere Welt. In die Welt damals im Jahr so 29 nach Christus, interessant, nach Christus, Christus lebt ja noch, aber 29 nach Christus, in unsere Welt oder in die Welt um 70 nach Christus, als in Jerusalem von den Römern der Tempel zerstört wurde und genau das passierte, was dort angekündigt wurde. Die Leute mussten fliehen, wer auf dem Dach war, die meisten Leute haben sich in Israel auf der Dachterrasse aufgehalten im Sommer, mussten fliehen. Wer auf dem Feld war, konnte nicht nach Hause gehen. Die Römer haben mit Jerusalem den Garaus gemacht. Und seitdem war dann auch das Volk Israel verstreut, bis 1948 im Übrigen. Also im Jahr 70 nach Christus. Jetzt will ich hier keinen Geschichtsunterricht aufmachen, aber jetzt könnte man jedes Jahrhundert unserer Zeitrechnung durchgehen und man würde immer feststellen, alles das, was wir gerade gehört haben, was Jesus dort sagt, ist geschehen. Also fast alles ist geschehen. In jedem Jahrhundert. Was haben wohl die Leute gedacht im 30-jährigen Krieg? In dem das Grauen wirklich ganz Europa und darüber hinaus durchzogen hat. Was haben die Leute vielleicht gedacht in Zeiten Napoleons? Was haben die Leute vielleicht gedacht zum Ersten Weltkrieg, im Zweiten Weltkrieg, den viele von euch noch miterlebt haben, gedacht haben, das ist die Hölle auf Erden. Das ist genau all diese Endzeitreden und die Vorhersagen von Jesus, die treffen jetzt ein und jetzt kann es nicht mehr lang dauern. Also es ist gut, wenn wir sehen, dass dieser Text nicht für die Christen nur im 21. Jahrhundert geschrieben ist, sondern all das, was dort geschehen ist, ist schon passiert. Das ist der Ist-Zustand, so sieht es aus wie bei einem Röntgenblick. Manchmal sieht man seine Welt, sieht doch ganz ordentlich aus, oder die Welt stöhnt vor Schmerzen, weiß nicht genau, was los ist. Weiß nicht genau, was los ist. Jesus durchschaut es und sagt, so sieht unsere Welt aus. Diese Welt hat ein Problem und wir mit ihr. Jetzt leben wir in einer durch und durch digitalisierten Welt, medialen Welt. Das heißt, wir bekommen so, ich sage mal, so ziemlich alles mit, was abgeht auf dieser Welt. Wenn irgendwo mal ein Sack Reis umfällt, ist das zumindest im Sommerloch eine Nachricht wert. Aber von Kriegen und von Elend und von Not, das bekommen wir erst recht mit. Warum? Weil das natürlich negativ zieht immer. Entsetzen zieht immer, schlechte Nachrichten ziehen immer. Deswegen sind unsere Nachrichten so wenig durchzogen von positiven Nachrichten, sondern hauptsächlich von negativen. Es gibt auch viele positive Nachrichten, die kriegen wir nur nicht mit, weil die sind nicht so sensationsfördernd. Jesus sagt, so sieht es aus, wir haben ein Problem, diese Welt ist ernsthaft krank und braucht dringend einen Arzt, sie braucht Rettung und Heilung. Und dann ist es wichtig, wenn wir solche Worte lesen, das ist das 13. Kapitel ja des Markus-Evangeliums, zu gucken, in welchem Zusammenhang stehen denn diese Verse. Und das ist sehr bemerkenswert. Die stehen ja nicht irgendwo aus dem Zusammenhang gerissen, sondern die stehen ganz kurz vor den Berichten über die Verhaftung von Jesus, die Verurteilung und die Kreuzigung von Jesus, das Sterben von Jesus am Kreuz, seine Auferstehung und sein Auftrag an die Jünger, geht hin und macht die ganze Welt zu Jesus-Nachfolgern. Jesus sagt also, mit der Welt sieht es ziemlich schlecht aus. Es ist ein Elend, das sich durch die ganze Welt durchzieht. Es hat ja nicht erst dann mit Jesus angefangen, dass es später das Elend kam. Auch vorher schon gab es ganz viel Elend. Und dann kommt direkt nach diesem Röntgenblick der Blick auf die ganze Rettungsgeschichte von Jesus. Steht direkt im Anschluss. Jesus sagt also nicht, so böse Welt, so sieht's elends aus, jammern, klagen und was ist es alles so schlimm, Ende Gelände. Sondern, und jetzt kommt der Retter. Diese Welt ist krank, braucht Rettung und Heilung und jetzt kommt der Heiland, jetzt kommt der, der Heil macht, der gesund macht, der aufrichtet, der vom Tod Ewigkeitshoffnung schenkt. Eine kranke Welt braucht dringend diesen einen kompetenten Arzt, der wirklich Rettung bringt. In diesem Zusammenhang müssen wir die Worte lesen. Das war die Absicht, warum Jesus diese Worte erzählt. Nicht, um uns in Schrecken einzujagen. Wie gesagt, er sagt ja, erschrecket nicht. Und was genau noch seine Absicht war, dass wir ausgerichtet sind und wachsam sind und darauf achten, was so los ist, das lese ich uns jetzt. Das steht direkt im Anschluss an diesen Bibeltext, den wir gerade eben gehört haben. Und zwar in Markus 13, die Verse 28 bis 37. Denkt zum Vergleich einmal an den Feigenbaum. Wenn der Saft in die Zweige steigt und die Blätter sprießen, wisst ihr, dass es bald Sommer ist. Genauso ist es, wenn ihr seht, dass diese Dinge geschehen. Dann wisst ihr, dass das Kommen des Menschensohns nahe bevorsteht. Ich sage euch, diese Generation wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Doch wann jener Tag und jene Stunde sein werden, weiß niemand, auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn, nur der Vater weiß es. Seht euch also vor und seid wachsam, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Es ist wie bei einem Mann, der verreist. Bevor er sein Haus verlässt, überträgt er seinen Dienern die Verantwortung und teilt jedem seine Aufgabe zu. Dem Türhüter befiehlt er, wachsam zu sein. Darum seid wachsam. Denn ihr wisst nicht, wenn der Herr des Hauses kommt, ob am Abend oder um Mitternacht, ob beim ersten Hahnenschrei oder früh am Morgen. Seid wachsam, damit er euch, wenn er unvermutet kommt, nicht schlafend antritt. Ich sage es euch und sage es allen, seid wachsam. Wenn man diesen Text liest oder hört, dann denkt man, ja, mit dem Wachsamen, Jesus, das wissen wir jetzt. Das kommt so häufig dort vor, also muss was ganz Besonderes auf sich haben mit dem Wachsamsein. Und was heißt es eigentlich, denn wachsam, da kommen wir später noch drauf zurück. Jesus sagt, nehmt die Dinge um euch herum wahr, denn sie helfen euch, fokussiert zu leben. Sie helfen euch, Jesus im Blick zu behalten. Sie helfen euch, darauf zu achten, dass ich wiederkomme. Also, er sagt nicht, fokussiert euch auf das ganze Negative, auf all das Schreckliche, was passiert, sondern achtet auf die Zeichen, damit ihr den Blick auf meine Wiederkunft habt. Damit ihr von dort her lebt. Jesus lenkt also den Blick seiner Leute, seiner Nachfolger, nicht auf die Berechnung und die Spekulationen von irgendwelchen Fahrplänen irgendeines Endzeitzuges. Vielleicht Ältere unter uns kennen das noch. So in den 70er, 80er Jahren war das Thema. Da gab es Bücher über Bücher mit Berechnungen, wurde versucht, Schablonen zu legen über Zeitgeschehen und was jetzt aus der Bibel das sein konnte und sowas. Darum geht es Jesus gar nicht. Jesus lenkt den Blick auf sich, auf das Reich Gottes, auf die Ewigkeit. Und als Jesus seine Mission beginnt, sagt er folgenden Satz, es steht in Markus 1, Vers 15. Die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt diese gute Botschaft. Damit fängt alles an. Damit fängt Jesus sein Unternehmen Rettung der Welt an. Und damit wird deutlich, mit Jesus bricht das Reich Gottes an und darum geht es ihm, um das Reich Gottes. Und er sagt, jetzt ist die Zeit zur Umkehr, zur 180-Grad-Wende, weil Ewigkeit in unsere Endlichkeit kommt. Und damit diese Ewigkeit Gottes, unsere Welt, dein Leben, mein Leben, alles verändert, jeden einzelnen Augenblick, das Denken und unsere Lebensausrichtung, indem Jesus kommt. Merkwürdig nur, vielleicht, dass sich bei uns vielleicht so wenig verändert. Dass der Gedanke von Ewigkeit für viele vielleicht von uns abstrakt und wirklichkeitsfremd ist. Für mich war das jahrelang so. Wer kann sich denn schon Ewigkeit vorstellen? Wir haben ja schon Schwierigkeiten vorzustellen, was 100 Jahre sind, weil wir das nicht... Und Ewigkeit? Woher kommt denn das? Dass dieses Wissen, dass Jesus wiederkommt, dass mit Jesus Ewigkeit in unsere Endlichkeit gekommen ist, dass wir da aber ganz ruhig sitzen bleiben können und können sagen, heute Mittag gibt's Braten. Ich glaube, es liegt daran, dass diese Abschiedsreden von Jesus wirklich aus ihrem Zusammenhang so ganz fein heraussetziert worden sind. Und dann angefangen haben, eben dieses seltsame Eigenleben zu führen, dass plötzlich die abstrusesten Auslegungen und Fantasien über diese Ereignisse der Endzeit, wie auch immer, ihr Eigenleben geführt haben. Wie gesagt, plötzlich wurden Berechnungen angestellt, gemutmaßt. Momentane Ereignisse der Weltgeschichte versucht, irgendwie in biblische Bezüge reinzukriegen, um irgendwie rauszufinden, wann kommt denn Jesus jetzt wieder? Ist es schon ganz nah, ist es nicht? Und dann gibt es ganz viele, die sagen, ich bin überzeugt, guck dir die Welt an, Jesus kommt ganz bald wieder. Wir werden es alle noch erleben. Ist auch normal, viele haben das gedacht, seit Jesus. Und es ist auch nicht schlecht und nicht falsch, sondern gut, damit zu rechnen und sagen, ja, Jesus kann jederzeit wiederkommen. Ist alles erfüllt, Jesus kann wiederkommen. Aber die selbsternannten Endzeitspezialisten, gerade in diesem Jahrhundert, haben uns den Fokus verrückt. Diese Vorgehensweise, Fahrpläne zu erstellen, genau zu überlegen, wann was passiert, ist der sicherste Weg, voll vorbei zu laufen an den Bedeutungen, die Jesus diesen Worten gibt. Viele dieser Spekulationen und Auslegungen sind nichts anderes als Ablenkungen. Sie verdunkeln sogar die Botschaft Jesus. Sie verkomplizieren das, was Jesus sagt. Das ist gar nicht so schwer zu verstehen. Die Absicht von Jesus ist nicht kompliziert, aber manchmal ist es einfacher, einfache Dinge zu verkomplizieren, dann muss ich es wenigstens nicht leben. Dann muss ich mich daran nicht so orientieren, dann mache ich es so kompliziert, dass ich es nicht mehr verstehen kann. Und dann haben wir natürlich Schwierigkeiten. Warum soll sich, dass wir wissen, Jesus kommt mal wieder, warum soll sich das jetzt mein Leben hier verändern und komplett auf den Kopf stellen oder vom Kopf vielleicht auch wieder auf die Füße? Jesus zieht diese Art des Umgangs mit seinen Worten, die Spekulationen und sowas, sehr deutlich in diesem Text, den ich gerade gelesen habe, den Stecker. Er sagt mehrmals, fast hintereinander, in Vers 32, 33 und 35 ist das zu lesen, doch wann jener Tag und jene Stunde sein wird, weiß niemand, auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn, nur der Vater weiß es. Seht euch also vor und seid wachsam. Denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Und Vers 35, seid wachsam. Ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt. Ob am Abend oder um Mitternacht oder beim ersten Hahnenschrei oder früh am Morgen. Jesus sagt also, ihr wisst nicht, ich weiß es auch nicht. Ich komme damit gut klar. Und es wäre gut, wenn ihr auch damit klar kämpft. Und wenn ihr versucht, und nicht versucht, sondern euch fokussiert auf das, was ich euch eigentlich sagen will. Ein Drittel dieses ganzen Textes bläut Jesus uns ein, hört auf, rausfinden zu wollen, wann ich wiederkomme. Damit seid ihr auf dem falschen Dampfer unterwegs. Ich glaube, dass Jesus das deshalb so sagt, weil er die ganze Spekuliererei geahnt hat, die wir Christen so hinkriegen. Und dass er uns einschärft, wirklich auf die richtige Art wachsam zu sein. Deswegen sind Ewigkeitssonntage wie dieser Sonntag so wichtig, dass wir den Fokus neu gerichtet kriegen. Deswegen sind Totensonntage so wichtig. Natürlich bleiben wir nicht beim Tod stehen. Jesus sagt aber, David sagt, lehre mich bedenken, dass ich sterben muss, auf dass ich klug werde oder dass ich mein Leben weise gestalte. Also solche Totensonntage, Ewigkeitssonntage dienen dazu, weise zu leben. Was heißt denn das jetzt? Was heißt weise leben? Was heißt wachsam sein in unserem Leben? Jesus macht uns also aufmerksam, hellwach durchs Leben zu gehen. Hellwach durchs Leben zu gehen. Hellwach für ein Leben, was von diesem Ziel her gestaltet ist. Hellwach sich um dieses Ziel drehen. Jesus kommt. Hellwach auf dieses Ziel ausgerichtet. Also alle Planungen in unserem Leben, alle Entscheidungen, alles Nachdenken von Montag bis Freitag und Samstag und Sonntag auch noch, Woche für Woche, Jahr für Jahr, von diesem Ziel her bestimmen zu lassen. Was heißt denn das, wenn Christus wiederkommt? Was hat denn das für unser Leben für eine Bedeutung? Paulus sagt das einmal wie folgt im Kolosserbrief. Das ist fast eine Erklärung dessen, was Jesus hier wirklich meint. Kolosser 3, Vers 1 und 2. Für euch gilt, ihr seid mit dem Messias zu einem ganz neuen Leben auferweckt worden. Deshalb richtet euch auf das aus, was oben ist, in der Wirklichkeit Gottes. Dort hat der Messias seinen Platz an der rechten Seite Gottes eingenommen. Den Platz voller Ehre und Macht. Beschäftigt euch mit dem, was dort bei Gott zählt und nicht mit den vergänglichen Dingen dieser Welt. Jesus sagt ja auch, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte werden nicht vergehen. Das heißt, beschäftigt euch mit den Dingen, die von Gott kommen, die von oben kommen. Das, was bei Gott wichtig ist, was ewigkeitsrelevant ist und Ewigkeitswert hat. Und ich glaube, dass es für uns im 21. Jahrhundert hier ein ganz wichtiger Satz ist. Beschäftigt euch nicht mit den vielen Dingen, mit dem vielen Gerümpel, den ihr euch so angeschafft habt, der für euch so wichtig ist. Wir merken es ja gerade, wie schnell das alles verschwinden kann, wie schnell das alles weg ist. Menschen, die aus dem Süden der Ukraine kommen, die alles verloren haben, der nicht nur deren Haus weg ist, sondern alles, was sie dort gesammelt hatten. Jetzt überlegen wir uns mal, was das bedeutet, wenn alles, was wir zu Hause so angesammelt haben, auf einen Schlag weg ist. Was zählt denn dann noch? Es geht bei diesem Wachsamsein darum, unser Denken und Handeln und Entscheiden prägen zu lassen von Christus her und zu fragen, was zählt denn bei dir da oben? Das heißt ja nicht, dass wir diese Welt sich selbst überlassen, ganz im Gegenteil. Aber dass wir von Christus her auf diese Welt schauen, auf die Menschen schauen um uns herum, auf uns schauen, auf unseren Umgang mit der Zeit. Was machen wir eigentlich? Fangen wir eigentlich mit der Zeit an? Mit dem Umgang mit dem Geld? Was fangen wir eigentlich mit dem Geld an? Was ist denn eigentlich ewigkeitsrelevant? Mit unseren Worten, was sagen wir eigentlich? Was hauen wir so raus? Hat das eine Bedeutung? Ist das ewigkeitsrelevant? Dient das dazu, was Jesus vorhatte, zur Heilung der Menschen, zum Ermutigen, zum Aufbauen? Zur Freude dient das dazu. Wir haben es vorhin gesungen. Und das ist eigentlich die ganze Predigt. Eigentlich bräuchten wir gar nichts mehr weiter sagen. Mit Fokus auf die Ewigkeit lebe ich für das, was ewig bleibt. Das Ziel vor Augen Tag für Tag, bis ich den Lauf vollendet habe. Mit Fokus auf die Ewigkeit. Dieses Lied bringt es wirklich auf den Punkt. Es geht Jesus nicht darum, unseren Blick, ich sag's nochmal, auf die schrecklichen Dinge zu lenken, sondern nur festzustellen, okay, hier passieren gerade Dinge, die alle schon mal geschehen sind, die uns helfen, wachsam zu sein. Und das ist ein ganz besonderer Begriff, der hier in Vers 33 steht, dieses Wachsamsein. Der kommt dreimal genau im Neuen Testament vor, dreimal. Und immer im Zusammenhang mit Gespräch mit Gott. Mit Gemeinschaft mit Gott, mit direktem Austausch mit Gott. Also wachsam sein. Wenn Jesus sagt, seid wachsam, sagt er, kommt, lass uns ins Gespräch kommen. Hör auf mich. Betet. Und beten heißt ja nicht nur, ich setze mich hin, falte meine Hände oder strecke meine Hände aus, der biblischere Weg, das Händefalten habe ich in der Bibel noch nicht gefunden, aber strecke meine Hände aus und rede mit Gott und rede und rede und rede und sag Amen, geh nach Hause und Gott winkt vielleicht und sagt, hallo, ich wollte dir auch noch was sagen. Beten heißt hören, in erster Linie hören. Was haben wir immer für viele Gebetsanliegen? Ich glaube, Gott hat auch Gebetsanliegen. Gott hat eine Menge Gebetsanliegen. Sagt, hey, pass mal auf, dafür solltest du beten und dafür, es kommt darauf an, dass wir gemeinsam mit dem Gespräch sind. Und nicht nur dafür solltest du beten, sondern ich habe ein Anliegen, ich möchte dir was mitteilen. Wir brauchen auch beim Beten nicht zu versuchen, Gottes Aufmerksamkeit zu kriegen, die haben wir eh. Steht zum Beispiel, alle Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch, er kümmert sich um alles. Trachtet es um das Reich Gottes, alles andere wird er euch geben. Der Vater im Himmel kümmert sich um uns. Das ist, da brauchen wir ihn nicht erst dazu auffordern, das macht er sowieso, aber hinzuhören und dann zu hören, wie er sich um uns kümmert. Er sagt, du bist mein geliebtes Kind. Ich möchte dir Gutes tun. Ich möchte dein Leben neu ausrichten. Vielleicht hast du dich verrannt in deinem Fokus. Vielleicht hast du festgestellt, oh, ich habe mich um so viele Dinge gekümmert und die haben mich eigentlich nun in noch eine größere Unruhe gebracht, in noch mehr Sorgen, in noch mehr Nöte, in noch mehr Schwierigkeiten oder die machen mich, auf jeden Fall bringen sie mich nicht zur Ruhe. Auf jeden Fall machen sie mir noch mehr Schwierigkeiten, wie kriege ich das hin, wie kriege ich die Gasrechnung bezahlt oder das Strom, wie kriege ich vielleicht das Haus abbezahlt und die ganzen Dinge, das sind ja Sorgen, die uns umtreiben und vielleicht ist es genauso, dass wir Gespräch haben mit Gott und das ist hier mit Wachsamkeit gemeint, hinhören und uns von Gott sagen lassen, was wir brauchen und nicht immer meinen, wir müssen selbst für uns sorgen. Für die Dinge, für die wir nicht sorgen können, sondern uns von Gott zusagen lassen, was er für uns hat. Hinhören. Gebet fängt immer mit Hinhören an eigentlich. Eigentlich fängt Gebet immer mit Stille an. Und natürlich haben wir viele Anliegen und dürfen die Gott auch sagen, wie gut ist das denn? Aber zuerst hinhören. Wachsam sein heißt, habt euer Ohr ganz dicht bei mir. Das hat mal jemand gesagt und diese Erklärung, ich weiß nicht, ob die biblisch ist, ist mir aber auch egal. Die ist aber gut. Die gefällt mir. Warum redet Gott oft so leise? Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Mensch, das Reden Gottes zu hören. Es gibt so viele Stimmen. Es liegt daran, wenn jemand leise redet, müssen wir ganz nah an ihn dran sein, oder? Wenn jemand flüstert, können wir ihn auffordern, lauter zu reden oder wir gehen dichter zu ihm. Und ich glaube, dass Jesus leise redet, weil er möchte, dass wir ganz nah bei ihm sind. Ganz nah bei ihm und uns ihm aussetzen und vielleicht auch manche Dinge abschalten und ausschalten. Gibt ja diesen Witz, kommt ein Enkel wieder von, war in den Ferien bei Oma und Opa und sagt, ich gehe nicht mehr zu Oma und Opa, die haben gar nichts an. Und die Eltern sind völlig entsetzt, wie, die haben nichts an? Nein, die Oma und Opa, die haben den ganzen Tag nichts an. Und die Eltern sind völlig entsetzt. Er sagte, wie, die haben doch sicherlich was an. Nee, die haben nichts an. Kein Fernseher, kein Radio, kein Computer. Und dass wir vielleicht mal auch sagen, wir haben mal den ganzen Tag nichts an, um die Stille wieder neu zu erleben. Das ist Wachsamkeit. Das ist mit dieser Wachsamkeit hier gemeint. Unser Ohr bei Jesus, damit wir bereit sind für seine Anliegen, also mit Fokus auf die Ewigkeit zu leben. Was, Jesus, ist dir denn wichtig? Und dann werden wir erleben, dass Jesus uns sagt, hör mal zu, du bist mein geliebtes Kind und dass Gott uns zusagt, was wir hören müssen, um damit wir aufblühen. Und er wird uns sagen, wofür wir für andere da sein können, was wichtig ist, was vielleicht der andere braucht, wie wir als Menschen dazu beitragen können, als Christen, dass Menschen heil werden, dass Menschen das erleben, was Jesus die Menschen hat erleben lassen. Dass wir zum Segen werden für unsere Umgebung, zur Ermutigung, zum Aufbau, dass wir helfen können. Dass Jesus sagt, da sind Leute in eurer Umgebung, die brauchen Hilfe, vielleicht sogar finanzielle Hilfe. Die brauchen Hilfe beim Ausfüllen von irgendwelchen Formularen, das haben wir uns gestern noch drüber unterhalten, oder von Anträgen, weil sie sonst nicht klarkommen. Also wir können zum Segen werden. Also was ist ewigkeitsrelevant? Wo können wir die Liebe Gottes weitergeben? Also, dann kommt hier noch der Türhüter ins Spiel. Türhüter ist ja also, wir kennen vielleicht Türsteher in einer Disco. Diese Brocken, die irgendwie die Leute wegschicken. Das ist aber hier gar nicht mit gemeint. Also hier gibt's nicht die Bodyguards oder irgendwelche muskelbepackten Leute an der Tür, sondern Türhüter, ein Türhüter der damaligen Zeit, war darauf fokussiert, auf bereit zu sein für den Herrn, wenn er kommt. Ganz fokussiert. Er hatte also zuzusehen, dass die Öllampe brennt, durfte nicht ausgehen. Das Anmachen war ziemlich kompliziert und hat auch lang gedauert. Und er musste sehen, dass nichts vor der Tür lag oder die Schwelle in Ordnung blieb und so. Er war also, ist genau das Gleiche wie bei diesem Wachsamsein. Er war darauf fokussiert, auf diesen Herrn. Und Jesus sagt, der Türhüter dieses Hauses wird bestellt. Und dann sagt Jesus, also seid wachsam, seid ihr Türhüter. Und Türhüter heißt genau das Gleiche. Folgt Jesus nach, seid auf Jesus fixiert, geht hin, wo Jesus hingeht. Tut das, was Jesus sagt. Wenn wir sind alle, die wir hier sitzen und mit Jesus leben, Türhüter, das heißt Nachfolger von Jesus, die hören, was er sagt und es tun. Die sehen, was er tut und wo er uns beauftragt und wo er uns nicht beauftragt und das tun, wozu er uns beauftragt und die Finger davon lassen, wozu er uns nicht beauftragt, auch wenn wir uns dazu verpflichtet fühlen. Die ganze Sache der Wachsamkeit und des Wachsamseins, viermal sagt Jesus das, ist also darauf ausgerichtet, Stille mit Jesus zu haben, Zeit mit Jesus zu verbringen, um zu hören, um zu sehen, um Jesus wahrzunehmen und genau das zu tun, ihm nachzufolgen, das zu tun, was er sagt. Ewigkeitsorientiert zu leben, das Wesen, die Kultur von Gottes ewigen Königreich in diese kaputte Welt hineinzubringen, das werden wir, wenn wir so dicht dran sind an Jesus. Wenn Jesus abfärbt in unser Leben, dann werden wir die Kultur des Reiches Gottes, des herrlichen Reiches Gottes in diese kaputte Welt hineintragen. Das ist Gottes Absicht mit diesen Endzeitreden. Jesus hat nämlich diese Welt noch nicht aufgegeben. Und er will immer noch, dass Menschen heil werden. Er will immer noch, dass wir mit der Schöpfung gut umgehen. Er will immer noch, dass Menschen erleben, dass unter seinem Joch laufen leicht ist. Dass es wichtig ist, mit Jesus an einem Strang zu ziehen, in seiner Gesinnung zu leben, wie es ein altes Wort hat, weiterzugeben, was nicht vergeht, damit in jedem Einzelnen von uns und in den Menschen, die Jesus noch nicht kennen, dass sie eine Ewigkeitserfahrung haben. Nicht nur ein Ewigkeitswissen, eine Erfahrung, dass sie wie wir mit ihnen umgehen, erleben, wer Jesus ist. Das klingt ziemlich hoch, ist aber gar nicht so hoch, es ist einfach ganz normales Christsein. Die Leute, die uns begegnen, Tag ein, Tag aus an der Kasse im Beruf, sollen erleben, wer Jesus ist, wenn sie uns begegnen. Aber dazu ist dieses Wachsam nötig, Zeit mit Jesus verbringen, auf Jesus fokussiert zu sein und von ihm her unser Leben zu gestalten und diese Welt zu prägen. Also Ewigkeit kann wirklich dazu führen, dass wir nicht so bleiben, wie wir sind, weil wir nicht mehr den Fokus auf all diese Dinge haben, die uns bei uns so einen breiten Raum einnehmen, weil wir es ihnen erlauben, auch so einen breiten Raum einzunehmen und die uns ablenken von allem Ewigkeitsrelevanten. Es kann die Welt verändern, ewigkeitsrelevant zu leben, durch uns kleine Welten und die große Welt. Amen.